Nun stehen wir am Jahresende und wie die Sänger gesungen haben, wir schauen einerseits zurück auf das vergangene Jahr, was es uns gebracht hat, wie Gott uns hindurchgetragen hat, alle seine Gnaden, Erweise uns gegenüber, uns als Gemeinde gegenüber, gehen so durch den Kopf. Aber natürlich ist es auch so, dass wir vor dem neuen Jahr auch stehen und auch da nicht wissen, was das neue Jahr uns bringen wird. Aber wohl uns, wie die Sänger gesungen haben, wenn wir bereit sind, dem Heiland zu begegnen und das mit Freudigkeit. Das ist, denke ich, das Wichtigste, was wir, ja, wenn wir uns im Alltag befinden, dann sagen wir, ja, das eine, das andere beschäftigt einen, aber wenn wir wirklich so den Blick aus der Ewigkeit auf unser Leben legen, was wirklich wichtig ist in den Augen Gottes, dann vergehen so manche Dinge, die uns im Alltag so auf dem Herzen liegen, die uns manchmal so wichtig sind, und es bleibt wirklich das übrig, die eigene Seligkeit zu schaffen und den Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht. Das ist ein Ziel, dem wir alles andere unterordnen sollten. Aber nun wollen wir zuerst noch so einen Rückblick machen, noch auf das, was uns bewegt hat, auch das vergangene Jahr. Und mich persönlich hat die Gnade Gottes beschäftigt. Und darum möchte ich heute Nachmittag mit euch zusammen die Gnade Gottes rühmen. Was bedeutet eigentlich Gnade? Gnade kennen wir, dass es eine unverdiente Gunst bedeutet. So wird es landläufig verstanden. Und ich bin überzeugt, wir lesen in unserer Bibel, und da kommt das Wort Gnade so oft vor. Wir nehmen das Wort Gnade auf unsere Zunge, wir sprechen dieses Wort aus. Und mir ist es so groß geworden, dass die Gnade Gottes so vielfältig ist. Man kann sie auf verschiedene Art und Weise anwenden. Gottes Wort wendet es auf ganz unterschiedliche Art und Weise an. Und wir sprechen von dieser Gnade Gottes. Aber was verbirgt sich nun wirklich hinter dieser Gnade? Wie gesagt, Gnade ist diese unverdiente Gunst, die man uns auch erweist. Der Gegensatz von Gnade, können wir sagen, auch Gnadenlosigkeit. Und ich möchte uns ein Beispiel geben. Angenommen, in unserem Land hat jemand einen Mord begangen. Und dieser Täter, er wird auch überführt. Er wird überführt und nach gewisser Zeit kommt er auch vor das Gericht, und bei dem Gericht gibt es einen Angeklagten, diesen Täter, und auch den Kläger, ob es die Staatsanwaltschaft ist oder, aber es gibt einen Kläger, einen Täter und auch einen Kläger. Und dieser Fall, der wird ja nach einem bestehenden Gesetz gerichtet. Der Richter, er schlägt die Bücher auf und er liest den Sachverhalt. Und für uns ist es, denke ich, völlig selbstverständlich und völlig normal, dass ein Urteil gefällt wird im Sinne des Gesetzes. Wenn im Gesetz eben steht, dass für so ein Vergehen so ein Urteil zu erwarten ist, dann geht man sozusagen eigentlich davon aus, dass ja, ein gerechtes Urteil auch gefällt wird. Wie würde es aber aussehen, wenn wir allgemein so in der Zeitung lesen, also es ist ein Mord begangen worden und der Richter hat sich die Freiheit genommen und hat den Täter begnadigt. Das würde, denke ich, ein Aufschrei gehen durch die Presse und ich denke mal, in unserem Inneren ist es doch auch so, dass wir es als ungerecht, als höchst ungerecht empfinden, jemand, der so eine Tat vollbracht hat, dass er einfach so irgendwie begnadigt wird. Der Richter hat einfach einen guten Tag gehabt und sagt, Mensch, draußen scheint die Sonne so schön. Also ich denke, heute machen wir da keinen langen Prozess. Wir werden diesen Mann begnadigen. Das würde ja, sich, glaube ich, in unserem Innern so richtig rumdrehen. Wir würden das als richtig ja, ungerecht empfinden. Seht, Geschwister, wenn wir diesen Fall auf das Geistliche übertragen, so sagt Gott das Wort, dass die Sünde oder dass der Tod der Sünde Sold ist. Es ist etwas, was wir zwar nicht mit unseren äußeren Augen sehen, wenn jemand in Sünde gefallen ist, dass er sofort tot umfällt. Aber es geht ja hier um diesen geistlichen Tod. Es geht um diese Trennung von Gott. Es geht um diese Trennung von Gott. Und die Sünde, sie ist ja zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und seht, Gott ist gerecht. Gott ist heilig und darum steht in seinem Gesetz, in dem Himmelsgesetz, steht ganz einfach die Todesstrafe für den Sünder. Es gibt keinen anderen Ausweg. Der Tod ist der Sünde Sold. Die Belohnung sozusagen der Sünde, die Folge der Sünde, das ist der Tod. Und darum ist Gott gerecht und heilig, das sind auch seine Eigenschaften. Und so stand er der Menschheit gegenüber. Und ein jeder Einzelne von uns, wenn wir den Gedanken jetzt weiterdenken, falle ich auch unter dieses Gesetz? Ein jeder Einzelne unter uns, natürlich. Und ein jeder Einzelne hat den sicheren Tod verdient. Aber seht, Gottes Liebe, wir haben es ja zu Weihnachten gehört, sie ging so weit, dass er seinen eingeborenen Sohn hat er auf diese kleine Erde gesandt. Er hat den Weg sozusagen ins Allerheiligste gebahnt. Er ist für uns gestorben, sein Blut ist für uns geflossen. Und nun bietet Gott Gnade an. Er bietet einem jeden Einzelnen von uns Gnade an. In dem Einleitungswort haben wir gelesen, denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen. Das ist Jesus Christus, diese Gnade Gottes, die allen Menschen erschienen ist. Nun bietet Jesus diese Gnade an. Und es empört sich überhaupt niemand. Es empört sich niemand, weil eigentlich wäre doch die gerechte Strafe der Tod für einen jeden Einzelnen der Sünder. Für dich und auch für mich. Seht, wenn wir ins Natürliche wieder rübergehen, wenn wir sagen würden, wenn wir nicht nach dem Gesetz entscheiden würden, jetzt dieser Fall, sondern nach Belieben einfach entscheiden würden. Ja, oder wir würden sagen, einfach egal, was auch vorgeht, wir bieten sozusagen Gnade an. Da würde doch jeder, der logisch überlegt, würde sagen, Mensch, das dürfen wir auf keinen Fall machen. Auf keinen Fall, denn es würde ja Nachahmer sich finden. Die würden eine schlechte Tat begehen und sie wissen ganz genau, dass sie einfach freigesprochen werden, dass sie begnadigt werden. Geschwister, warum gibt es im geistlichen Leben, auf dem geistlichen Gebiet, so wenig Nachahmer? Die diese Gnade Gottes förmlich umfassen, die sich dessen bewusst sind, ich bin eigentlich verurteilt. Ich bin verurteilt, aber mir persönlich ist Gnade erteilt worden und darum klammere ich mich ganz persönlich an diese Gnade Gottes, an Jesus Christus. Wir sehen, ja, im Alltäglichen hätten wir große Bedenken, aber im Natürlichen oder auf dem geistlichen Gebiet müssen wir eigentlich doch denken, die Menschen müssten scharenweise zu Gott kommen, scharenweise sich beugen vor diesem heiligen Gott und ihn um Vergebung bitten. Und doch ist der Mensch so auf das Sichtbare bedacht, das, was vor Augen steht, da sieht man, und was morgen ist, naja, da machen wir uns erstmal keine Gedanken. Seht aber, Gott ist gerecht, er ist heilig auf der einen Seite, aber er ist auch ein Gott der Liebe und auch ein Gott der Gnade. Ich möchte uns zwei Schriftstellen vorlesen, zum einen aus Römer 3, Vers 24. Römer 3, Vers 24. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Seht, alle, wir alle, wir stehen unter dieser Gnade, aber wenige sind begnadigt. Viele stehen unter der Gnade, aber wenige sind begnadigt. Ich habe erst vor einigen Tagen eine E-Mail bekommen und unter anderem hatte jemand geschrieben, dass wir heutzutage so viele Scheinchristen, so viele Namenschristen haben. Was heißt es eigentlich? Man lehrt doch in unseren Kirchen, Jesus Christus ist für alle gestorben. Ja und Amen. Das ist so. Der ist für alle gestorben. Er breitet seine Hände aus und er bittet, zu sich zu kommen. Er bietet seine Gnade allen Menschen an. Er schließt niemand aus. Das predigt man auch. Aber dann hört es auf und Menschen befinden sich in diesem, in diesem Irrglauben, Jesus ist ja für alle gestorben. Seine Gnade reicht für alle aus. Darum, wie es auch immer sein mag, so, ich kann ja jeden Tag einfach kommen, mein Vater unser bitten, sich einfach so bei Gott entschuldigen und dann geht das Leben irgendwie schon weiter. Und irgendwie am Ende der Tage hoffe ich halt doch, dass er gnädig ist und dass er mich annimmt. Geschwister, was bei dieser Predigt fehlt, das ist aufrichtige Herzensbuße und Erniedrigung des eigenen Ichs. Seht, wenn wir nur den einen Teil predigen, wenn wir nur den einen Teil sagen, dass die Gnade Gottes allen Menschen dargeboten wird, dann stimmt es. Aber das ist die eine Seite. Aber begnadigt, Geschwister, wird nur derjenige, der sich aufrichtig beugt vor Jesus, der diese aufrichtige Buße mitbringt, der seine Sünden bekennt und der in sich schlägt. Seht, und mir ist es so groß geworden, wenn Gott uns, die wir in dieser Gnade stehen dürfen, wenn wir Erlösung, wenn wir das Heil erlangt haben, wenn wir auf den heutigen Tag in dieser Erfahrung stehen dürfen, Geschwister, dann gebührt diesem großen Gott alle Ehre und aller Dank dargebracht. Es ist keine Kleinigkeit, die Jesus für uns getan hat, sondern es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich möchte, wenn wir jetzt auf den Rückblick oder über den Rückblick sprechen, es nicht nur so auf dieses Jahr so eingrenzen, sondern wir denken ja zurück in unser Leben, wie Gott uns persönlich gnädig war. Und das ist diese große Gnade, die er jedem von uns ausgestreckt hat. Und wohl uns, wenn wir begnadigt worden sind. Wohl uns. Nun, einerseits wissen wir um diese Gnade Gottes, die so maßgeblich bei der Bekehrung auch mitwirkt, dass wir ohne Gnade könnten wir kein neues Leben auch empfangen. Könnten wir gar nicht. Aber die Frage ist, brauchen wir die Gnade Gottes nur am Anfang unseres christlichen Lebens oder brauchen wir die Gnade Gottes täglich? Wir brauchen, Geschwister, die Gnade Gottes täglich, Tag für Tag. Da ist eins ganz wichtig, dass wir in Johannes 15 den Gedanken so richtig verinnerlichen, in unserem Leben können wir nichts tun ohne ihn. Wir können nichts tun ohne ihn. Nun wird jemand einwenden, ja, aber die vielen Menschen, die Gott nicht kennen und die Erfolg haben in ihrem Berufsleben, die auch nach außen eine Familie haben, auch eine harmonische, wie es scheint, wo die Leute sich auch verstehen, wo Menschen es so etwas bringen in ihrem Leben, die Erfolg haben, die reich werden, die werden das ja irgendwie ohne Gott reich und erfolgreich. Der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können nichts tun, was zur Ehre Gottes gereicht, Geschwister. Das können wir nicht tun. Wir können vieles aus eigener Kraft, das können wir tun. Wir können Erfolg haben, aber etwas zur Ehre Gottes sein, das können wir von uns aus nicht. Und wenn wir Johannes 15 betrachten, wie viel Wert der Herr Jesus auf dieses Bleiben in dem Weinstock gesprochen hat. Dieses Bleiben, ja. Einmal Gnade erfahren, aber jetzt heißt es, auch in dieser Gnade zu bleiben, an dem Weinstock auch zu bleiben. In dem Lied 303 singen wir im Chor, nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen. Nur durch Gottes Gnade. In dem Neuen Testament führt Apostel Paulus einen scharfen Gegensatz zwischen den eigenen Werken und der Gnade. Er tut es gegenüberstellen und tut es sehr klar zum Ausdruck bringen, auch aus eigenen Werken können wir nicht selig werden. Das können wir einfach nicht. Und darum ist diese Gnade Gottes wichtig am Anfang, wenn wir uns bekehren. Es ist eine Gnade, aber es ist auch eine Gnade tagtäglich. Hebräer 12, Vers 28 heißt, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Furcht. Lasst uns an dieser Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Auch hier ist es genau das Gleiche. Wir können nicht aus eigener Kraft loslaufen, auch etwas tun, auch ich sag mal, im Reich Gottes, da, wo Gott uns auch hingestellt hat. Wir mögen vielleicht auch gute Absichten haben, dies eine, dies andere auch zu tun. Aber Geschwister, es muss uns bewusst sein, Tag für Tag, wenn wir morgens aufstehen, ohne ihn können wir nichts tun. Und darum diese Bitte an ihn, dass er uns hilft, dass er uns hindurchträgt, dass wir auf wohlgefällige Weise ihm dienen können, was durch Gnade geschieht. Der Apostel Paulus hat gesagt in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wir mögen in unserem Alltagsleben vor Herausforderungen stehen, vor Anfechtungen, vor Kämpfen, die uns begegnet sind, die aber jetzt noch vor uns warten. Und wie gerne hätten wir doch so einen kleinen Umweg gemacht, um die Gefahr, einen kleinen Umweg um den Kampf, der uns bevorsteht. Es wäre doch so schön, dass man einfach so beiseite treiben könnte und einfach so von der Seite vielleicht beobachten könnte. Sollen doch die anderen irgendwie kämpfen, sollen die doch irgendwie auf dem Platz stehen, aber ich hätte es doch etwas leichter gehabt. Der Apostel Paulus hat auch hier so seine Erfahrung gemacht und das lesen wir diesen sehr bekannten Vers aus 2. Korinther 12, Vers 9. Und da heißt es so, er hat manche sagen, er hat ein Leiden gehabt, manche sagen, es waren Kämpfe gewesen, in denen der Apostel Paulus auch stand. Und er hat zu Gott gerungen, er hat mit Gott gerungen, er hat zu Gott gefleht, er hat Gott eine Bitte ausgesprochen, dass Gott ihn ja doch bewahren möchte, auch vor diesen Anfechtungen. Und Gott gibt ihm jetzt diese Antwort. Und er hat zu mir gesagt, schreibt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit entrühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das wollen wir, Geschwister, fürs neue Jahr mitnehmen. Es ist völlig normal, dass wir unsere Vorstellungen vielleicht haben, unsere Wünsche, unsere Gedanken. Mensch, es wäre doch so schön, wenn das vielleicht so gehen würde. Aber wisst ihr, wenn wir es gelernt haben, sich an der Gnade Gottes genüge, dann ist schon so viel gewonnen. Dann ist es nicht mehr dieses vielleicht Aufbegehren, so gegen Gott, ja, oder ihn Ausweg suchen oder sonst für etwas, sondern wenn wir wirklich an der Gnade Gottes sicher sind, wenn wir es verstanden haben, dass Gott uns nicht fallen lässt, dass er uns hindurchtragen wird, dann wird es uns leicht sein. Es wird uns leichter sein, diesen Ausspruch zu sagen, ihn so anzunehmen, Gott, ich möchte, egal was kommen mag, in diesem neuen Jahr, ich möchte mich auf deine Gnade stützen. Wissend, dass du mich persönlich hindurchtragen wirst, einen Weg, der mir völlig unbekannt ist, wo ich so manche Sorge habe, wo so manche Gedanken mir aufs Herz gelegt werden, wie soll das Ganze werden. Aber ich möchte diesen Weg mit dir gehen. An deiner Gnade möchte ich mir genügen lassen. Wenn wir das verstanden haben, Geschwister, das ist, glaube ich, dieses Gottdienen eines Christen, der es verstanden hat, was es heißt, sorget um nichts. So, natürlich hat jeder von uns, ja, auch seine Lebensumstände. Es kommen, wie gesagt, manche Gedanken. Aber dieser Vers, der schließt diesen Gedanken ein, sorget nichts. Das heißt, dass wir nicht blauäugig durchs Leben gehen. Aber egal, was kommen mag, dass wir es aus Gottes Hand annehmen. Weil wir wissen dürfen, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn wir uns persönlich an diese Gnade Gottes klammern, dann wird er uns wunderbar, wunderbar hindurchtragen. Nun, die Frage ist, wem ist Gott gnädig? Wem ist Gott gnädig? Die Antwort ist, den Demütigen ist Gott gnädig. 1. Petrus 5, die Verse 5 und 6. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott ist den Demütigen gnädig. Und diese Demut, wisst ihr, das schließt zum Beispiel, wenn wir zu Gott kommen und uns bewusst ist, in welchem Zustand wir uns persönlich vielleicht befinden, ja, ein Sünder, der da kommt. Das ist genau der Zustand, wo ich gesagt habe, wenn wir nicht Buße sozusagen, aufrichtig Buße tun, von ganzem Herzen, dann wird Gott uns nicht gnädig sein. Und das schließt hier dieses Demütigen, sich demütigen vor diesem großen Gott, das schließt diesen Gedanken auch ein. Aber wir sollten nicht nur am Anfang demütig sein und uns beugen, sondern das ist eine Herzenshaltung. Es ist das, was uns auch tagtäglich begleiten sollte, was uns bewusst sein sollte. Seht, in diesem 6. Vers, da heißt es ja so, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und unter dieser Hand Gottes, da haben wir Schutz. Unter dieser Hand Gottes, da haben wir Bewahrung. Aber wir müssen uns demütigen, wir müssen klein werden. Und jemand hat mal so gesagt, der Teufel, er kann sich nicht demütigen. Und darum, wenn wir demütig bleiben, wenn wir klein bleiben in unseren Augen, dann, Geschwister, können wir ins neue Jahr gehen, wissend, ob es unsere kleinen Sorgen sind, natürliche Sorgen sind, ob es vielleicht geistliche Kämpfe anstehen, wo Satan alles anwenden wird gegen uns persönlich, gegen uns als Gemeinde, so dürfen wir getrost in die Zukunft schauen. Wenn wir demütig bleiben, Geschwister, der Satan, er wird nichts anhaben können. Er wird seinen Kindern nichts anhaben können und er wird auch die Gemeinde nicht überwältigen können, auf keinen Fall. Aber darum ist es so wichtig, dass wir unter dieser gewaltigen, unter dieser großen Hand Gottes auch bleiben. Ganz bewusst auch bleiben. Ja? Das ist ganz wichtig. Sprüche 2, Vers 7 heißt es ja so, und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Gedanken, wem ist Gott gnädig? Sprüche 2, Vers 7 heißt es, er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Und das ist, Geschwister, für mich so eine Antwort, die mich seit einigen Jahren beschäftigt. Die Aufrichtigkeit des Herzens. Lasst uns mal 1. Könige 3, Vers 6 lesen. Hier ist das Gebet Salomos. Er wurde von Gott eingesegnet als König. Und nun begegnet ihm Gott in einer Nacht und fragt ihn, was er sozusagen Salomo geben kann. Und das ist dieses sehr bekannte Gebet Salomos um Weisheit. Aber hier der erste Vers. Da sprach Salomo: Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen. Wer denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber, und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Salomo war sich dessen bewusst, dass Gott, der jetzt zu ihm spricht, dass er seinem Vater David große Gnade erwiesen hat. Und ich möchte uns fragen, die wir jünger sind, sehen wir an unseren Eltern, sehen wir an unseren Großeltern, dass Gott ihnen große Gnade erwiesen hat? Ich denke, je älter wir werden, desto bewusster wird es uns wahrscheinlich, wie abhängig wir von Gott sind. Es ist so, wenn wir jung sind, dann sind wir noch voller Tatendrang. So, da meinen wir noch, ja, Mensch, wir können so einiges mit unserer eigenen Kraft. Aber wenn wir die Älteren ansprechen, sie haben einerseits die Erfahrung des Lebens und sie haben es erfahren, dass man ohne ihn nichts tun kann. Seht, und das hat Salomo, der Sohn Davids, gesehen an seinem Vater. Das, was David erreicht hat. Und David hat im natürlichen Leben sehr viel erreicht. Er hat wunderbare Siege dahin gefahren, nach Hause sozusagen eingefahren. Er hat Wunderbares bewirkt. Er hat das Land Israel zu einer Blüte gebracht. Und alle Menschen, ja, sie haben diesem David gehuldigt, sie haben ihn gepriesen. Aber sein Sohn Salomo, der hat tiefer gesehen. Er hat tiefer gesehen und er hat gesehen, das, was David, mein Vater, erreicht hat, das war Gnade Gottes. Das war nicht sein Verdienst, sondern es war Gnade. Und interessanterweise spricht er hier von dieser großen Gnade Gottes. Also nicht nur so ein wenig, sondern wirklich große Gnade Gottes. Wenn wir das Leben Davids anschauen, dann gibt es einige oder viele Höhepunkte, können wir sagen, ja, wo Gott ihn wunderbar gebraucht hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt uns das Wort, viele Psalmen gedichtet. Also ein Mann, der so nahe mit Gott gelebt hat. Und doch wissen wir, dass auch in seinem Leben es Situationen gab, wo er nicht richtig gehandelt hat. Das war auch so. Und trotzdem war Gott diesem David gnädig. Und die Frage ist doch, warum? Können wir aus so einem Leben auch für uns persönlich lernen? Und in diesem Vers ist auch hier die Antwort. Du hast ihm große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Das ist für mich persönlich die Antwort darauf, dass Gott demjenigen gnädig ist, der aufrichtig Gott gegenüber wandelt, der aufrichtig gegen seine Mitmenschen auch wandelt, dem ist Gott gnädig. Ich kann es nicht anders beschreiben, weil ich es persönlich so, ja, nur so eigentlich erlebt habe. Seht, in circa 2 Wochen werden es 5 Jahre, Geschwister. 5 Jahre, die sehr schnell für uns vielleicht vorbeigegangen sind. Vor 5 Jahren hätte wahrscheinlich keiner von uns eine Voraussage überhaupt treffen können, wie das Ganze ausgeht. Menschlich gesehen meine ich. Und doch, Geschwister, können wir doch als Gemeinde wirklich mit einem dankbaren Herzen zurückschauen. Gott war uns gnädig. Und die Antwort bezüglich der Aufrichtigkeit, wisst ihr, die habe ich so persönlich für mich gefunden. Ich habe so, ja, am Anfang, wo gerade so diese Änderung war, habe ich so eine Aussage gehört. Ja, für mich war das schon lange klar oder viele Jahre davor schon klar. So und so und so weiter. Ja, also das gibt es doch überhaupt nichts zu bedenken. Und das ist doch eigentlich alles ganz glasklar. Für mich, Geschwister, war das nicht glasklar. Vieles nicht glasklar. Sondern Gott hat immer so Schritt für Schritt geführt. So ist es mir persönlich gegangen. Er hat immer zur nötigen Zeit die nötige Einsicht gegeben. Und darum ist es für mich so eine persönliche Antwort, nicht nur, was man ja so zurückschaut in die Vergangenheit, sondern es ist etwas, was wir in die Zukunft mitnehmen dürfen. Geschwister, wir wissen nicht, was uns noch begegnet. Wir wissen es nicht. Aber wenn wir aufrichtig bleiben, Gott gegenüber, wenn wir aufrichtig untereinander sind, dann wird Gott uns gnädig sein. Er wird uns weiter hindurchtragen und er wird uns, ja, wie man so sagt, ein seliges Ende auch bringen. Fürs nächste Jahr und so Gott will, noch ein Jahr, solange wir persönlich noch hier auf der Erde auch zu gehen haben. Und darum ist es für mich so eine Bitte, so ein Gedanke auf dem Herzen, dass Gott mir persönlich gnädig sein möchte, dass er mich sozusagen dieser Demut bewahren möchte und dass er mich sozusagen dieser Aufrichtigkeit des Herzens bewahren möchte. Und das wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns. Das wünsche ich uns auch als Gemeinde, dass Gott uns nicht nur bis hierher getragen hat, sondern dass er uns als Gemeinde auch weiterhin auf seinen Gnadenhänden auch tragen möchte. Seht, es sind so viele Einflüsse, die auf uns eindringen. Von der Gesellschaft wird uns gesagt, du musst deinen Mann stehen. Es ist eine, wie man so schön sagt, eine Leistungsgesellschaft. Ja? Du musst deine Ellenbogen gebrauchen. Wenn du so etwas bringen möchtest, dann musst du sozusagen, ja? Schauen, wie du halt da am besten zum Ziel kommst. Wenn wir ins, ja, ich sag mal, so geistliche Leben so reinschauen, dann lesen wir das Wort Gottes und sagen, Mensch, ich muss das Wort Gottes lesen, ich muss beten, ich muss irgendwie aktiv sein, ich muss missionieren, ich muss machen, ich muss tun. Und vielleicht merkt ihr schon, ich muss und ich muss. Wisst ihr, wenn wir es verstanden haben, dass unser Leben eigentlich von Gott abhängt, dass wir unter der Gnade Gottes wandeln dürfen, dann ist es kein Muss mehr. Sondern wir dürfen all das, was Gott von uns auch berechtigterweise aus seinem Wort erwartet, das dürfen wir ihm einfach anheimstellen. Dass er für jeden Tag die nötige Kraft, für jeden Tag die nötige Weisheit gibt, dass er für jeden Tag uns das nötige Wort schenkt, wie wir vielleicht anderen Menschen einen richtigen Rat geben können, wie wir Menschen sozusagen von Sünde auch abhalten können, durch unseren Wandel, ja, wie wir Menschen auch begegnen. Das können wir alles durch die Gnade Gottes. Und darum müssen wir uns nicht beschäftigen mit dem, was ich alles machen muss, sondern wir dürfen so getrost dieses Jahr mit Gott beginnen, wissend, dass er uns hindurchtragen wird. Und ich möchte es so sagen, tue dein Bestes. Tue dein Bestes mit aller Aufrichtigkeit und mit aller Herzensniedrigkeit. Und dann wird Gottes Name verherrlicht, Gott wird gelobt, Gott wird gepriesen. Und es ist doch eigentlich das, Geschwister, was uns auf dem Herzen liegt. Dass sein Name auch in unserer dunklen Zeit, dass er erhoben wird, dass dieser Name verherrlicht wird. Ach, dass dieser Name groß wird unter uns, dass er groß wird auch an dem Platz, wo Gott dich persönlich, wo Gott mich persönlich auch hingestellt hat. Das wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns. Diese Herzensdemut und die Aufrichtigkeit des Herzens. Gott segne uns. Amen.